das wäre in etwa so, dass man sagen könnte, er will dich nicht typieren, er will dich nicht blöd dastehen lassen, sondern er möchte dich auf was aufmerksam machen. Also ein Beispiel diesbezüglich wäre, was mir jetzt einfällt, diese Frage der Erinnerung an den Knall. Du erinnerst dich doch an den Knall, und dann sagt er, kannst du dich auch erinnern, wie laut der Knall war?
Und dann sagt er, da geht es thematisch darum, dass er sozusagen die Erwartung als geistigen Raum irgendwie sagen, weg erklären will oder beschreiben, oder die Vorstellung der Erwartungshaltung oder der Erwartung des geistigen Raums irgendwie kritisiert, und dann sagt er, wie die Erinnerung an die Lautstärke, hat es in deiner Erwartung lauter geknallt? Und sagen, durch dieses Bild oder durch den Witz am Schluss, dass die Erwartung plötzlich als ein halb geistiger, halb körperlicher Raum, in dem es knallen kann, dasteht, ist sozusagen klar, das kann nicht wirklich die Erklärung sein, dass man von einem mentalen Prozess oder so einem mentalen Raum da hier spricht. Und eben in Bezug auf Derrida oder Dystopien noch, das ist eine Art von Koketterie, die dem Wittgenstein eigentlich völlig abgeht. Das ist, würde ich sagen, sein Hauptmoment. Er ist in gewisser Weise ehrlich. Er ist absolut sagen, ehrlich und aufrichtig, und wenn er die Leute auflaufen lässt, dann in zweiter Linie wirklich mit einem pädagogischen Zweck und nicht das Rumpelstilzchen, das sich hinwegstellt und sagt, haha, ach, wie gut, dass niemand weiß, was nur ich, der Ludwig, weiß. Oder und die eben mit der Erwartung, wo er da jemanden hinführt und dann sagt eben, dieser Knall in der Erwartung. Die Beschreibung von seinem Vorgang ist auf einer anderen Seite, im Big TypeScript sagt er ja, er erkennt alle Fallen und Irrwege der Sprache, und er müsste eben Hinweisschilder aufstellen, wo Fallen sind und wo man falsch geht in Beschreibungen von zum Beispiel mentalen Vorgängen etc., von Meinen und dergleichen. Und eben meine Auffassung ist, dass er genau diese Hinweisschilder so aufgestellt hat oder in seiner Didaktik des Philosophierens so gemacht hat, dass jeder in alle Fallen der Sprache hineinplumpst, und zwar kräftig. Und bei jedem Eckstein oder jedem Vorsprung anrennt.
Wie ist es denn mit einer solchen Szene wie in den philosophischen Untersuchungen? Stellen wir uns vor, einen Stamm, die messen, so wie wir auch messen, aber die haben keine Stöcke zum Messen, sondern Gummibänder zum Messen. Die haben also diesen sonderbaren Gebrauch, dass sie mit einem flexiblen Längenmaß eine Standardmessung durchführen wollen. Das könnte man ja in einem Lawrence and Hardy Film schön realisieren. Da habe ich immer gedacht, das ist eigentlich dann schon nicht Witz, sondern Komik. Oder es gibt eine andere Sache, wie bemisst man ein Raummaß? Macht man das Länge mal Breite mal Höhe, oder macht man das mit irgendeinem anderen Maßstab? Könnte es einen Stamm geben, der das mit einem anderen Maßstab macht? Und an der Stelle sozusagen produziert und provoziert er ja komische Effekte.
Ja, die komischen Effekte haben auch ihre Funktion, also in den Beispielen von Wittgenstein. Also in dem Beispiel mit dem Messen könnte man sagen, es sind zwei Momente, die hier drin sind. Nämlich auch eine andere Verwendungsweise des Wortes Witz von Wittgenstein, nämlich er sagt, wenn jemand so misst, dann hat das Sprachspiel des Messens sagen, für uns seinen Witz verloren. Weil eben für uns hat das nur einen Witz, wenn ich dieselbe Länge immer gleich auftrage oder abtragen kann oder abmessen kann und nicht das, also der Witz, die Point des Vorgangs ist futsch. Und die Komik spielt insofern eine Rolle als Mittel der Darstellung, dass hier irgendetwas falsch läuft oder dass einfach zum besseren Verständnis, das ist schon so ein Wink mit dem Zaunpfahl streckenweise, dass hier dass nicht in der Form, dass ein Vorgang nicht in der Form vorgenommen wird, wie wir uns das normalerweise vorstellen. Und das Lustige ist eben aber, dass Wittgenstein sehr oft Beispiele hernimmt, die, wo er von ganz normalen Vorgängen sehr schnell sagen, die Comic dadurch evoziert, dass er das Ganze so darstellt, wie umgesagt Philosophen das vielleicht analysieren würden oder das analytisch beschreiben. Eben mit bring mir den Besen und dann sagt er, na, okay, dann analysieren wir das und dann bring mir die Bürste und den Besenstiel, der an ihr dran steckt. Und dann fragt jemand, was soll das? Willst du den Besen und warum drückst du das so komisch aus?
Na, ein anderes Beispiel, das könnte man vielleicht jetzt analysieren, ist das, wo er sich Gedanken darüber macht, über einen Sessel, der im Raum steht und auf dem drauf steht, dieser Sessel darf nur in diesem Raum aufgestellt werden. Was wäre an diesem Beispiel die erhellende Kraft des Witzes?
Ja, es ist eine leichte Absurdität, insofern eben auf die Funktion eines Sessels bezogen. Einerseits, es ist völlig irr, gewissermaßen maximal für einen Königsthron würde das gelten. Da könnte man sagen, okay, der Königsthron darf wirklich nur in der Thronhalle oder im großen Saal des Königsschlosses aufgestellt werden. Aber das, was wir uns gewöhnlich unter einem Sessel vorstellen, ist...
Das ist schon mal da. Und das Zweite, was mir dabei dann auffällt, ist, dass das ein Gebot ist, das immer erfüllt ist. Klar. Das geht zu dem zurück, was du vorher gesagt hast, nämlich dieses sanfte, die Luft auslassen. Man kann sich vorstellen, eine Saalordnerin oder ein Saalordner, das kommt wahrscheinlich am Institut für Philosophie sogar auch vor, wo die Leute sehr nervös sind, weil immer Sessel verschwinden in Hörsälen. Ja? Und jemand schreibt auf den Sessel drauf, dieser Sessel muss hier in diesem Raum bleiben oder dieser Sessel darf nur hier stehen. Und die ganze Investition an präskriptiven Momenten, an Erfahrungsmomenten, die sich in diesem Satz realisiert und auf den Gegenstand dann geklebt wird, da merkt man beinahe, also man kann sich zumindest vorstellen, was da für eine Investition drinnen ist. Und dann kommt jemand daher oder sieht sich das an und sagt, merkst du nicht, wie das wegläuft, wie dir deine Wünsche und deine Spannungen weglaufen, wie du eine Sprache verwendest, die das gerade nicht gewährleistet, womit du es entsprechend verbindlich machen willst.
Also ein anderes Beispiel, das mir dazu noch einfällt, ist, das garantiert auf jeder Universität und in jeder Schule vorkommt, also ganz sicher, nämlich auf einer Tafel die Worte bitte nicht löschen. Rein logisch muss das für immer und für alle Ewigkeit auf dieser Tafel stehen bleiben. Das ist
also wir hätten, um das auf die Sprachphilosophie zurückzubringen, hätten wir da den Punkt, wo wir immer operieren müssen mit einem Erwartungshorizont, mit einem Anspruchsniveau, das sich mit Sprachausdrücken verbindet, was wir aber nur beschränkt belasten dürfen. Also, wenn wir sagen, der Sessel muss hier bleiben, bitte nicht löschen, dann hat das seine Funktion in unserem normalen Leben. Es muss aber auch die Möglichkeit geben, das zu missbrauchen oder das zu durchkreuzen. Und die Skurrilität oder die Komik entsteht dadurch, dass jemand sich auf diese Worte konzentriert und glaubt, wenn er sich auf die Worte konzentriert und nicht auf die Praxis, von der sie ein Teil sind, kann er garantieren, dass der wünschenswerte Effekt stattfindet und der Witz ist die Entlastung, er ist sozusagen das Angebot, aus diesem Krampf doch wiederum herauszufinden.
Ja, also Wittgenstein macht es eben durch, grob gesagt, das ist eine andere Kontextualisierung dieser Beispiele, dass eine gewisse sozusagen Grammatik solcher Ausdrücke offenlegt, die eben, also ich würde das anders formulieren, also das, ich stimme da absolut zu, nur was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass sozusagen der Wittgenstein dadurch, also und auch durch diese Entspannung darauf aufmerksam macht, hallo, aufpassen, und wenn jemand aber versucht, sagen, so etwas zu in der Hinsicht zu verwenden, und jetzt vielleicht nicht im konkreten Fall von einem Sessel im Hörsaal, sondern sei es jetzt in Bezug auf das Meinen oder in Bezug auf eine Bedeutung, die er sagen, immer hinter dem Wort fixieren will, so diese Bedeutung gehört immer zu diesem Wort, dann muss man ihm aufpassen. Oder da
nehmen wir noch ein anderes berühmtes Beispiel, wo dieser Witzfaktor drinnen ist und der auch in einem Laurence and Hardy Film vorkommen kann. Die beiden stehen vor der Tür und versuchen mit Mühe und Tricks und allem Möglichen die Tür zu öffnen, und sie drücken drauf und gehen mit den Beinen drauf und so weiter. Bis ein Dritter kommt, sagt, nehmt einen Schritt zurück, die Türe hinten herum aufmacht und auf diese Art und Weise darauf aufmerksam macht, dass die ganze Zeit versucht haben, die Tür in die falsche Richtung zu öffnen. Das wäre doch auch so eine tiefe Komik nach Wittgenstein.
Ja, sogar eine sehr tiefe Komik, weil die sagen, dieses Beispiel, das verwendet er also eben sogar explizit als sozusagen Allegorie der Philosophie, die sich mit aller Kraft und sagen, schwerstem Gerät gegen eine Tür wirft, die sie aufmachen will, zum Verständnis von gewissen, eben von mir aus geistigen Vorgängen oder was auch immer. Und die tiefe Komik oder der wirklich tiefe Sinn von so einem von seiner Tür, die man immer versucht, in die falsche Richtung aufzumachen, ist eben, dass solange man das versucht in die falsche Richtung, und sagt eben der Wittgenstein ganz explizit, ist man tatsächlich gefangen. Es ist die Tragödie in voller Effektivität am Werk, und die Leute sind gefangen. Also man könnte sich eine Antigone Parodie vorstellen, wo die Antigone den Stein nur irgendwie richtig anstupsen muss oder nach innen wegrollen oder nach innen eine Fläche hinunterrollen lassen muss. Vorher, wenn sie versucht zu drücken, ist sie in der Tragödie. Und nachher, eben bei Laurel und Hardy, sind wir auf der Stelle in der Komödie, und also nicht, dass Wittgenstein die Philosophie als solche lächerlich machen will, aber es lauert könnte man sagen, mit Wittgenstein im Überernst nehmen oder im Betreiben der Philosophie in die falsche Richtung eine Art von Lächerlichkeit, eine Komik, deren man sich auch einmal, wie Stanley Cavell sagt, dieser eigenartigen Form des Ernstnehmens der Philosophie muss man sich einmal bewusst werden, und das ist eben die Lächerlichkeit, die lauert.
Jetzt möchte ich aber, weil wir doch jetzt die längste Zeit sehr voreingenommen für Wittgenstein operiert haben und die Sache so darstellen, dass das in etwa so passt, wie er sagt, wovon ich auch der Auffassung bin, aber das doch noch ein wenig konterkarieren mit einem Beispiel wie dem zum Beispiel der Hirnforschungsdebatte, wofür ich jetzt gerade ein bisschen zusätzliches Interesse habe und eine Lehrveranstaltung mache. Das wäre ja geradezu ein eklatantes Beispiel davon, wo ganze Stämme von Philosophen mit ihren Speeren und ihrer Kampfausrüstung und ihrer Terminologie und ihren entsprechenden Codeworten aufeinander losgehen, Dualismus, Emergenz, Monismus, Anomisch und so weiter, und wo aber auch wirkliche Dutzende von Leuten in Ernst gedanklicher Bemühung dabei beschäftigt sind, eine solche Frage zu klären, wie ob der Besen jetzt aus der Bürste und dem Stab besteht und wie die Bürste und der Stab zusammen den Besen ausmachen und ob man, wenn man die Bürste wegtut, noch von einem Besen reden kann und alle diese Dinge. Und in der Linie, in der wir reden, könnte man jetzt sagen, nichts einfacher als einen blöden Witz zu machen, der diese Leute sozusagen daneben steigen lässt. Das ist eine gewisse Besserwisserei, würde ich sagen, oder eine gewisse Gefahr eines sich überheblich Verhaltens, das mit Wittgensteins Einstellung auch verbunden werden kann.
Ja, also die Einstellung oder die Strategie, mit der Wittgenstein sozusagen hier mit, also mit dem Witz arbeitet oder in der Weise, wie wir das jetzt diskutiert haben, ist vergleichsweise zu dem Thema Hirnforschung eine absolut mikroskopische, die, also vor allem ein mikroskopischer Ausschnitt von dem, was man sozusagen in dem Bereich als Philosophie bezeichnen würde. Das ist also eine Strategie, die er ganz, ganz speziell für seine Auffassung von Sprache, von Philosophie, von philosophischer Tätigkeit überhaupt betrachtet und in so einem sozusagen Megakomplex wie Philosophie versus Hirnforschung oder mit Hirnforschung, das ist ja dann sozusagen, egal, ob das Gegen- oder Vereinnahmung oder gegenseitige Vereinnahmung ist, wie auch immer, ist man mit so einer mikrologischen Strategie ohnehin irgendwie aufgeschmissen. Und nur zu sagen, eben sagen, von Wittgenstein her, ich weiß, dass ihr alle falsch seid und durch meinen winzigen Ausschnitt, den ich eben von der Sache habe, eben durch die Sprache, wie ihr darüber redet, kann ich ja sagen, es ist nicht Mist, aber es ist irgendwie falsch, eben indem ich einen Witz mache. Das stimmt schon. Aber sagen, wenn man den Wittgenstein auf seine eigene Philosophieauffassung und auf das sagen, zurückschraubt oder einschränkt, dann ja, kann man sagen, ist das eher eine eigene Diskussion, die in Bezug auf die Hirnforschung wäre es im Sinn einer Wittgensteinschen Philosophie natürlich sagen, eine riesige Aufgabe oder die größte überhaupt, sozusagen die ganze Terminologie einmal auseinander zu glauben und sagen, wirklich Mosaik Stück für Stück einmal aufzulegen und schauen, wie jetzt wirklich welche Dinge von diesem Systemkonglomerat gebraucht werden. Nur, also ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Arbeit in sagen, mathematisch gesprochen endlicher Zeit zu.
Also man könnte es mit Gottfried Keller, auch mit Karl Kraus, könnte man so sagen, die Bedingungen, unter denen ein Witz funktionieren kann, sind, wie du sagst, mikrologisch, die sind schon sehr spezifisch und gelten nur einmal. Und dass man, sind situationsbezogen, nicht? Und dass man mit der Situationskomik eine Entspannung herbeiführt, mit der nun einmal Ruhe ist, das ist schon richtig, aber da soll man nicht glauben, dass damit das große Drama insgesamt beendet wird. Also wenn es eine komplett mulmige Stimmung im Raum gibt, weil fünf Leute aus guten Gründen eine Wut aufeinander haben, dann kann es gelingen, an einer Stelle einen Witz zu machen und eine Entspannung herbeizuführen, aber die Probleme, die im ganzen Raum vielfach verschachtelt sind, werden damit nur angerührt und die kann man, also mit einem Verfahren der endlosen Witze kann man sie wahrscheinlich nicht auflösen.
Ja, das ist genau eben dieses sozusagen antisystematische Moment des Witzes oder der sagen ephemere oder okkasionelle Charakter, der sozusagen in der Kritik von Witz schon seit 200-300 Jahren sagen, im Schwung ist und der schon vor allem der Herr Großmeister Hegel, Großmeister des Ernstes, versucht hat, das auszuradieren und wirklich den Ernst, sagen, mit dem Propagieren des Ernstes, den Witz überhaupt auszuschalten, auch eben als so kurze Situationsklärung, sondern völlig zu negieren. Und es ist natürlich klar, dass in seiner hochkomplexen Situation wie der Hirnforschung oder der Witz in einer derartigen Situation oder auch eine endlose Reihe von Witzen das nicht lösen kann, weil das Schlimmste, was gibt, sind ganze Comedy-Abende oder im Fernsehen die größte Tragödie in Wirklichkeit sind 24, neulich die Ankündigung gelesen, ein neuer Sender 24 Stunden Comedy. Das ist Fegefeuer.
Klar. Das führt zur letzten Perspektive, nämlich wiederum auch zur Frage, wozu ist die Philosophie gut? Und da würde ja das, was du sagst, darauf hinweisen, dass man sagt, Philosophie hat tatsächlich auch was mit Erleuchtung und Erlösung zu tun und nicht mit einer umfassenden Erklärung aller Probleme, die die Welt uns aufgibt, in systematischer Absicht.
Ja, die Wittgenstein, also bei Wittgenstein ist die Philosophie vor allem im späteren, in der späteren Zeit zum Teil sehr, also vor allem zum Beispiel in den Vorstufen der philosophischen Untersuchungen, wirklich sehr rückgebunden an Persönliches. Die persönlichen Formulierungen überwiegen in der ersten, zweiten Version der philosophischen Untersuchungen mit Abstand am meisten, auch im ganzen Spätwerk. Und eben die Formulierung, die ich auch in der Arbeit ein bisschen näher untersucht habe, ist eben das erlösende Wort, die gewissermaßen die Erleuchtung, das erlösende Wort, jetzt ist alles klar. Er beschreibt, mit dem erlösenden Wort haben wir die Einsicht in einen komplexen Zusammenhang. Das erlösende Wort gibt uns die übersichtliche Darstellung. Und damit bin ich, also er sagt, als Frager, der Philosoph als Frager ist von seinem Problem erlöst. Und das ist natürlich es gibt eine Spannung zwischen Philosophie als einer Weltbeschreibung und als einem, von mir aus, Orientierungssystem oder einer, von Lehre gar nicht zu sprechen, und einer derartigen sehr persönlichen Auffassung von Philosophie, die sozusagen mehr als eine säkulare Religion Erlösung verspricht für den Philosophierenden, der sich dieser grammatischen Sichtweise anbequemt, und in dieser grammatischen Sichtweise wird er dann, sozusagen, wenn er richtig und brav ist, in seiner Philosophie erlöst oder von seinen philosophischen Problemen. Das ist ein Problem, und es ist in Bezug auf den späteren Wittgenstein meiner Meinung nach wirklich eine Art Bekenntnis fällig, ob man sich zumindest teilweise zu dieser Art der Betrachtung der Philosophie oder einer grammatischen Betrachtung à la Wittgenstein entscheidet, ob man gewillt ist, sagen, in gewisser Weise auch objektive Antworten auf philosophische Fragen aufzugeben.
Das ist doch eine Perspektive, mit der wir diese Sendung beenden können. Fritz Benkner, der eine Dissertation über Wittgenstein und den Witz geschrieben hat. Danke sehr.
Ich danke sehr.
Hierher, meine Herrschaften, alles hierher. Hier hören Sie die neueste Super-Super-Jukebox, das elektronengesteuerte Schnulzotron. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Sie brauchen nicht mehr zu wählen. Ein Druck mit dem Finger genügt und das Schnulzotron stellt sich selbsttätig auf Ihren Geschmack ein. Jedem seinen Schlager, jedem seine Lieblingsmelodie, durch Schnulzotron das selbsttätige Elektronengehirn.
Oklahoma Jim kam von den blauen Bergen, zückte seinen Colt, und was hat er gewollt?
Finsterl gehen bei der Ohrdockruhm und jodeln bei der Nacht. Hollrori, hollrori, und die ZZD hat gelacht und gesagt. Zizibum, zizibum, Senior, Sie sind in Mexiko, bei mir kein Matador. Zizibum, zizibum, ai, ai.
Dem Käpt'n aus Hamburg bleib ich treu. Ahoi, ahoi, ah.
Heuriger, wer ist kein Straßenbahntarif? Wir sind mir Oberstier. Und wo singt der Passagier?
Oklahoma Jim kam von den blauen Bergen, zückte seinen Colt. Wohin hat er gewollt?
Von Capri nach Pisa, wo Mona Lisa muss sich in Tanze drehen. Arrivederci, Gondola, l'amore ist schön, drum singt man.
Blende Gladiolen aus Haiti, braune Chrysanthemen aus Madrid.
Mütterlein, dein Junge geht nun schlafen, drum sing noch einmal das Lied.
Ich bin die Mademoiselle Midinette, s'il vous plaît, merci bien, rendez-vous, c'est si bon, Fernandel, tête-à-tête, rififi, mon panace, camembert, caltifus, y'a saucisse, et c'est libé à Paris.
Oklahoma Jim, kam von den blauen Bergen, züchte seinen Colt, mit wem hat gewollt?
Mit Marita Martini Marina,
weil die Lore allein ihm gefällt.
Denn Mariandel Conchita Lolita ist die einzige Frau auf der Welt.
Und in der Bar
zum krummen Arsgeier, da ist das Glas teuer, drum trinkt man Flaschen Bier. Ja, in der Bar zum krummen Arsgeier, da singt man Dixieland, Dixieland,
singt die neue Combo-Band. Und Nicky Katz, der klebt mit den und der Schaukling sagt die Wend.
Denn im Teutoburger Wald, auf der Lüneburger Heide, da schaut ein altes Försterkind hinaus aufs weite Meer. Und Rosen blühen im Tal, deutsche Augen sehen voll Freude.
Das Heimatland, das Heimatland und deutsche Heimat, ja.
Oklahoma Jim kam von den blauen Bergen, zückte seinen Colt und hat die Flucht geholt.
Einzigen er braucht zum Weinen eine Jäger.
Und ein Schiff braucht einen Häfen in Shanghai.
Kleine weiße Taube, flieg zu meiner Möwe, sag ihr, mein Kanari, bleib dir treu.
Förster, Rose, Frühling, Sommer, Hafen, Herzen, Schmerzen, Roma, Liebe, Triebe, Jimmy, Johnny, Pärchen, Märchen, Möwe, Pony, Gruß aus der Reihe, ich bleib mir treu. Verflügt zum Ende, verflügt zum 12, 13, 14, 15, 16, 17, Oklahoma.
Kauf dir die Gründe eines Nervenschocks, wirf deine Groschen in die Musicbox, schwärm für den Lärm oder schlag deine eigene Persönlichkeit. Ein Mensch von heute, schalt deine eigenen Gedanken aus, mach deine Außenwelt zum Irrenhaus, zeig nur, wie weit du schon bist, weil der Bohr selber in den Lärm entfließt. Kaufe dir Lärm
am laufenden Band,
mit oder ohne Gesang, Langspielplatten, die spielen zwar lang,
doch wenn es aus ist, dann wird dir so bang.
Und du wirfst immer wieder neues Geld hinein. Nicht einen Augenblick auf Ruhe sein. Das ist der Spaß, um den es heute geht. Du, der, ihn.